chi chiedono, tutti la bramano, tutti la chiedono, tutti la bramano.
Über einige Jahre war Madeleine Schari-Wulff als Sopranistin der Star der Night of Sounds im Sauerland. Dann ging sie nach Leipzig, um dort Gesang zu studieren. Und in der professionellen Ausbildung als Opernsängerin hat sich ihre Stimme auf absolut überraschende Weise verändert. Ihre Stimme hat sich in Richtung auf die tiefen Töne gewaltig erweitert. Sie ist nun Mezzosopranistin und erreicht sogar den Altbereich. Nach Abschluss ihres Bachelorstudiums in Leipzig hat sie einen der begehrten Plätze an der August-Everding-Theaterakademie in München ergattert und wird dort nun ihre Studien als Mezzosopranistin im Masterstudium fortsetzen. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wo sie diesen Tonumfang und dieses Klangvolumen hergezaubert hat, was sie antreibt, was sie vorhat, wie ihre Einstellung zur Musikszene ist und was wir in Zukunft noch von ihr erwarten dürfen. Ein Gespräch mit einer Opernsängerin, das ist natürlich optimalerweise ein Audiobeitrag. Deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kappest Kompakt Gespräch. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest. Im Jahr 2018 habe ich zum ersten Mal für das Woll-Magazin in der Stadthalle in Schmallenberg eine Night of Sounds fotografiert. Natürlich war ich von der Musik begeistert, von dem Mix von moderner Musik und Oper, zumal ich persönlich sowieso gerne Opern höre. Und obwohl das ja nun mit meinen Reisefotothemen, mit denen ich mich normalerweise beschäftige, gar nichts zu tun hat, hat es mich auch als Fotograf begeistert, weil eben es dem Team der Night of Sounds gelingt, auch großartige Bilder zu zaubern, eine großartige Lichtshow zu machen. Seit 2018 habe ich keine Night of Sounds mehr verpasst, bin immer mit der Kamera dabei und das gibt mir natürlich auch die Gelegenheit, die Entwicklung der verschiedenen Personen auf der Bühne zu begleiten. In den letzten Jahren ist ja da vor allem Madeleine Schari-Wulff aus Alten Hunden als Sopranistin hervorgetreten und dann auf einmal hat sie ihr Fach gewechselt. Sie hat eine professionelle Gesangsausbildung in Leipzig begonnen und gemerkt, wie erstaunlich tief ihre Stimme herunterreicht und ich denke, das ging eigentlich allen im Publikum, die sie kannten, so, dass wir vollkommen überrascht waren über das Klangvolumen, den Tonumfang, den sie dann auf irgendeine Weise hervorgezaubert hat in erstaunlich kurzer Zeit. Und ich denke, das ist genug Anlass, um mal in einem Podcast, in dem wir in der Regel über Reisen und Fotografie uns unterhalten, mal über Musik zu sprechen. Herzlich willkommen, Madeleine Schari-Wulff. Ja, Madeleine, bevor wir überhaupt auf deinen Werdegang mal zu sprechen kommen, möchte ich mal eine Frage stellen, die die meisten Leute, glaube ich, gerade sehr bewegt. Du warst vor 2 Jahren noch als Sopranistin bei der Night of Sounds unterwegs und alle haben gedacht, wow, was für eine klangvolle Sopranistin. Und auf einmal hast du das Fach gewechselt bis zur Mezzosopranistin mit einem gewaltigen Stimmvolumen, einem gewaltigen Tonumfang. Wo hast du das in der kurzen Zeit eigentlich hergezaubert?
Ich habe im Prinzip eigentlich nur auf meinen eigenen Körper gehört, der mir gesagt hat, ja, also ich habe gespürt, dass sich das Zentrum meiner Stimme nach unten, ja, bewegt hat. Und das war natürlich ein Prozess. Also es war nicht von jetzt auf gleich natürlich irgendwie von ganz oben nach jetzt ganz unten. Aber ich habe eben gemerkt, dass es für mich dran ist, dass es für mich richtig ist. Und ich habe durch diesen Stimmfachwechsel mehr zu mir selbst gefunden, weil ich auch irgendwie mich mit diesem, ja, es ist blöd zu sagen, Gepiepse, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, einfach auch menschlich nicht identifizieren konnte. Und dieses Sopranfach, gerade eben hohe, leichte Sopranrollen sind halt oft Rollentypen wie junge, verliebte Mädchen, die einfach nicht zu mir passen. Und Stimmfach ist eben auch nicht nur Stimme, Stimmklang, sondern auch Rollentyp. Und da bin ich jetzt im Mezzosopranfach, wenn es um Hosenrollen geht oder auch die Frauenrollen, die dann später mal relevant werden für mich, da kann ich mich auch mehr sehen im darstellerischen Bereich. Stimmlich hat es mir total gut getan und sicherlich eben auch zu dieser Fülle, die jetzt in der Stimme auch in der Mittellage und Tiefe da ist, geholfen. Und natürlich ist das Ganze auch Technik, die sich setzt. Und ich meine, im Studium kommt man ja auch weiter. Und so hat sich das dann im Prinzip so entwickelt.
Haben dir da deine Lehrer dazu geraten oder kam es wirklich komplett nur aus dir, diese Änderung?
Es ging eigentlich Hand in Hand jetzt zwischen mir und meiner Professorin in Leipzig. Und wir haben beide gemerkt irgendwie, da ist irgendwie was im Gange. Es verändert sich etwas, beziehungsweise auch zu einem gewissen Punkt. Ich komme hier nicht weiter mit dem Repertoire, was ich singe aktuell. Und das war dann zum Beispiel eben noch die Puppenarie der Olympia, die ich ja auch bei der Night of Sounds gesungen habe. Dann sind wir ganz kurz über den tieferen lyrischen Sopran gegangen, aber dann habe ich einfach mal höhere Mezzo-Arien, wie zum Beispiel den Cherubino aus Figaros Hochzeit von Mozart, ausprobiert und dann eben entgegengestellt zur Sopranpartie der Susanna. Und es lief viel besser und ich habe mich da viel mehr auch selber gesehen vom Typ. Und ja, so ging das los und dann ging es aber tatsächlich auch recht schnell noch weiter runter, also wirklich in gesetzten Mezzosopran, gar nicht mehr so sehr an dieser Kippe von Sopran, Mezzo, hoher Mezzo. Und mittlerweile bin ich sehr glücklich, sogar eher mich als tiefer Mezzosopran bezeichnen zu können. Also so im Moment singe ich wirklich viel Koloratur alt, heißt das. Da habe ich ja jetzt auch meine erste Hauptrolle gesungen in einer Hochschulproduktion, den Lucio Silla von Händel. Und dann halt im tieferen lyrischen Mezzosopran-Bereich. Da bin ich ganz glücklich so. Und da merke ich eben, dass ich auch selber irgendwo angekommen bin, wo ich mich wohlfühle.
Und wie kommt es zu diesem unglaublichen Volumen, das du produzierst? Also das ist, glaube ich, jedem aufgefallen, der dich von früher kennt. Und auf einmal kommst du auf die Bühne und füllst den Saal. Und dann denkt man sich, na gut, warum hat der ein Mikro vor dem Mund? Das braucht sie eigentlich gar nicht. Sie kann die ganze riesige Halle füllen. Wo kommt dieses gewaltige Volumen her?
Aus meinem Körper. Also es ist Gesangstechnik. Ich singe ja nicht nur mit meinem Hals, sondern ich verstärke das Ganze ja durch Muskulatur im ganzen Körper im Prinzip. Ja, und so ist es wirklich eine Sache, die sich natürlich irgendwo erstmal entwickeln muss. Man muss erstmal irgendwie diesen Zugang zu diesen Muskeln finden und natürlich auch den Resonanzraum oben lernen, wie man den bedient und wirklich alles das nutzt, was man eben hat an Möglichkeiten, um den Ton zu verstärken. Und ich bin da definitiv noch nicht am Ende angekommen von meiner Entwicklung. Ich glaube, da geht wirklich noch mehr und deshalb bin ich gerade auch in diesem Prozess, wo ich eben merke, ich möchte gerne zu einer Mezzosopranistin, zu einer anderen Lehrerin, die mir nochmal zeigen kann, wie ich eben gerade in dieser tieferen Mittellage nochmal mehr Klang bekomme, ohne zu forcieren irgendwo. Ja, und ansonsten ist es wirklich Gesangstechnik, also Muskulatur im Körper.
Also wenn du jetzt über Muskulatur sprichst, dann klingt das ja eher nach Leistungssport.
Absolut, absolut. Wir Sänger sind absolut Leistungssportler.
Ist das denn auch wie bei den Leistungssportlern bei Olympia, dass das eben komplett nicht nur um das Singen und die Technik geht, sondern dass es auch das gesamte Leben irgendwie verändert mit Ernährung, mit Fitnessprogrammen und dergleichen? Ist das so?
Also wir Sänger sind natürlich, ich bin mein eigenes Instrument. Ich sag immer, wenn du ein Cello spielst und du schmetterst das mal voller Wucht gegen die Wand, ist das zwar teuer und extrem ärgerlich, aber doch irgendwo ersetzbar. Und wenn du jetzt mit deiner Stimme, die in dir drin ist, oder deinem eigenen Körper, wenn dir da was passiert, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Und deshalb ist es unfassbar wichtig, wie eben auch für Leistungssportler, dass wir auf unseren Körper wirklich Acht geben und dann natürlich schauen, dass wir uns fit halten, dass wir uns gesund ernähren, denn das ist unsere Basis.
Ja. Dann schauen wir doch mal an, wie du überhaupt an die Stelle gekommen bist, wo du heute bist. Also das war jetzt die Frage, die die meisten Hörer von uns interessiert hat. Und aber uns war aber noch mal langsam durch. Du stammst aus Lennestadt Altenhunden, also aus dem Sauerland. Wie bist du zur Musik gekommen?
Ich bin tatsächlich recht spät erst zur Musik gekommen, beziehungsweise dann wirklich dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich was machen mit Musik und dann sogar beruflich. Ich habe einfach als Kind schon gerne gesungen, aber so wie andere auch gerne unter der Dusche singen oder so. Also jetzt gar nicht an die große Bühne war überhaupt nicht zu denken, denn ich war total schüchtern und introvertiert. und hätte mir das im Leben nicht vorstellen können, in meiner, ja, sag ich mal, früheren Schulzeit, dass ich jetzt mal an dem Punkt stehen würde, wo ich stehe. Ich habe dann irgendwann mal Gesangsstunden geschenkt bekommen und dann bin ich in die Musikschule in Lennestadt gekommen und habe dort ja, mich irgendwie ausbilden lassen. Das hat mir Spaß gemacht und ich habe natürlich auch die Fortschritte selber an mir gesehen, gehört. Und so bin ich dann irgendwann mit Hilfe meiner Gesangslehrerin, damaligen Gesangslehrerin, so weit gekommen, dass ich mich der Aufnahmeprüfung gestellt habe in Leipzig. Und das halt also direkt nach meinem Abitur. Das war 2021 im Sommer. Und dann den Oktober 2021, also noch im selben Jahr, habe ich in Leipzig dann angefangen zu studieren. Und das ist auch keine Garantie, dass man da sofort genommen wird, dass es sofort weiterging. Aber ich hatte wirklich, wirklich Glück.
Und als du unter der Dusche gesungen hast als Kind, hast du da schon mal irgendwie einen Gedanken in die Richtung verschwendet? Also gab es irgendwie so Momente, wo du gesagt hast, oh Mensch, ich sehe mich mal auf einer Opernbühne, oder ist das wirklich komplett als Idee erst später entstanden?
Also die Opernbühne schon mal gar nicht. Ich habe als Kind eher so Disney-Sachen gesungen, so Pocahontas zum Beispiel. Das war immer meine Lieblings-Disney-Prinzessin. Und ich habe mir sicherlich mal vorgestellt, irgendwie vor Publikum zu singen. Aber das war immer nur Träumerei. Also das war nie mit dem ernsthaften Gedanken verbunden. Ich könnte das wirklich, wirklich machen. Das würde ich mich gar nicht trauen zu dem Zeitpunkt. Und deshalb, ja, meine erste Liebe so richtig zur Musik ging über das Musical. Und zum klassischen Gesang bin ich tatsächlich dann erst im Gesangsunterricht so wirklich gekommen, dass ich da eben, weil die Gesangslehrerin Christa Maria Jürgens, bei der ich war, die kommt eben auch aus dem klassischen Gesang. Und da die hat mir natürlich auch klassische Stücke gegeben zum Erarbeiten. Und als ich dann eben gemerkt habe, wie gut das lief, ja, war klar, ich muss da irgendwie was draus machen.
Was umfasst denn das Studium, das du jetzt absolvierst, außer dem reinen Singen? Was gehört noch alles dazu?
Also an erster Linie das Schauspiel, das Darstellerische. Mein Studiengang heißt Gesang und Musiktheater. In erster Linie ist Musiktheater Oper, beziehungsweise da ist der Schwerpunkt eben im Studium. Und die Hauptunterrichte sind daher alle irgendwie Gesang und Schauspiel bezogen. Also ja, am Anfang beginnt man schon noch ein bisschen auch mit Theorie, dass man so, ja, allgemein Musiktheorie, Tonsatz, Gehörbildung, auch ein bisschen Klavier hat, Musikgeschichte. Und je weiter man kommt, desto praktischer wird es dann auch. Dann hat man szenischen Unterricht, dann hat man, dass man komplette Opernpartien einstudiert. Da kommt das Ganze, da wird es immer praktischer und am Ende ist wirklich Gesang und Schauspiel.
Diskutiert ihr auch im theoretischen Bereich noch irgendwie, also wird auch theoretisch nachgedacht, so was weiß ich, über Wagners Konzept des Gesamtkunstwerkes oder so, spielt das eine Rolle oder ist wirklich das Praktische im Zentrum deines Studiums?
Ich meine, eine gewisse Theorie bildet ja immer die Basis auch für die Praxis, um eben auch zu wissen, womit man sich jetzt beschäftigt. Das ist super wichtig, um überhaupt jetzt auch eine Rolle zu erarbeiten, erstmal den Hintergrund irgendwo auch zu kennen. Wir haben Musikgeschichte, Musikwissenschaften, da werden natürlich auch so ein paar Dinge angeschnitten, aber es ist schon sehr praxisorientiert, gerade in Leipzig, das Studium. Das finde ich auch gut so. Und ansonsten ist es ein bisschen eher Eigenverantwortung, dass wenn ich wirklich jetzt eine Rolle lerne, zum Beispiel den Lucio Silla von Händel, dass ich eben selber gucke, okay, das ist ja eine historische Persönlichkeit, der Lucius Cornelius Sulla, dass ich mich da informiere. Und das macht teilweise natürlich auch die Person, die das mit uns erarbeitet, aber grundsätzlich ist es viel auch dann Eigenstudium. Gerade für Konzerte, wenn ich dann mal eine Arie losgelöst so singe, dann beschäftige ich mich natürlich selbst mit dem Hintergrund, um die Figur auch begreifen zu können. In welcher Situation befindet sie sich? Was sind so die äußeren Einflüsse, die wichtig sind, gerade um eben auch die Situation zu verstehen und ihre Emotionen, ihre Ängste, ihre Gefühle. Da ist es natürlich wichtig, dass man auch einen gewissen ja, Hintergrund irgendwie versteht.
Welche Quellen stehen dir denn zur Verfügung für dieses Rollenstudium? Wo informierst du dich über die Figuren?
Google.
Okay, also da gibt es jetzt nicht spezielle Quellen, die professionellen Darstellern irgendwie bereitstehen. Also du gehst also genauso vor, wie jeder andere das auch tun würde.
Naja, also wir haben schon eine Hochschulbibliothek, da sind einige Bücher und da wird man auch meistens fündig, wenn man jetzt wirklich da irgendwas konkret sucht. Aber ansonsten, ja, ich google das. Natürlich lese ich mir jetzt nicht nur einen Wikipedia-Artikel durch, aber grundsätzlich, ja.
Bleiben wir mal bei dieser historischen Figur. Da hast du also einen Menschen, der hat wirklich gelebt, der hat was geleistet. Da steht eben in Wikipedia und in verschiedenen Geschichtsbüchern steht das und das und das drin. Reicht das oder musst du auch was Privates wissen? Also wie war das private Umfeld, verheiratet, nicht verheiratet, Kinder, Alter, Hobbys, sowas. Brauchst du das auch?
Ja, gerade das Private hilft mir natürlich. Wenn ich diese Figur werden soll auf der Bühne, dann ist das natürlich gerade wirklich wichtig, das auch zu wissen.
Jetzt haben wir über die theoretische Seite der Ausbildung gesprochen. Du hast aber vorhin auch gesagt, dass man sich ja unbedingt fit halten muss. Gibt es da auch professionelle Anleitungen im Bereich Sport oder sagt man euch einfach, hey, haltet euch irgendwie fit?
Ja, schon eine, also man muss natürlich körperlich fit sein, denn ich meine, allein schon das Stehen und Singen ist körperliche Arbeit. Aber dann muss man sich vorstellen, wenn es dann wirklich um eine Inszenierung geht, da kommt es vor, dass man sich über die Bühne rollt, dass man vielleicht erstmal eine Runde über die Bühne rennt, dass man kämpft. Also ich habe zum Beispiel auch Bühnenfechten, Bühnenkampftraining, weil das natürlich auch vorkommen kann, dass die Personen, die interagieren natürlich miteinander. Ich habe auch schon mal kopfüber auf der Bühne in einem Gerüst gehangen und gesungen. Das geht auch alles. Aber ja, man braucht natürlich eine gewisse körperliche Flexibilität und auch Fitness, um das leisten zu können.
Du bist bei der letzten Night of Sounds mal eben kurz von der Rampe gefallen. Also wenn ich das gemacht hätte, wäre ich nicht wieder aufgestanden. Lernst du fallen? Also gehört das dazu, also dass man sowas unbeschadet machen kann? Also da habe ich mich wirklich gedacht, oh, was macht sie da gerade?
Ja, tatsächlich ist das auch Teil im Bühnenfechten, im Bühnenkampf, dass man lernt eben, wie man jemanden schlägt, wie man geschlagen wird, wie der Körper dann darauf reagiert, wie man dann fällt, ohne sich weh zu tun und sich abrollt. Das habe ich natürlich gelernt, beziehungsweise bin immer noch dabei, das zu lernen. Und das hat mir sehr geholfen, auf der Bühne schon auch wirklich Dinge zu machen, wo ich im Liegen singe, wo ich plötzlich hinfalle oder wenn ich zersägt werde.
Also jetzt hat man den Eindruck, dass gerade diese schauspielerische Seite dir unheimlich Freude macht. Du hast ja auch gerade bei der Night of Sounds schon so manche Performance gezeigt, die einem gut in Erinnerung bleibt. Du hast selber Olympia eben schon angesprochen, wo alle sehr begeistert waren, auch über die schauspielerische Darstellung. Von anderen hört man aus der Opernbranche, dass das oft eher so als der schwierige Teil angesehen wird, weil jemand, der gut singen kann, kann ja nicht automatisch auch gut schauspielern. Wie geht es dir damit? Also ist das einfach für dich oder fällt es dir schwer?
Ich musste erstmal einen Zugang dazu finden und wegkommen von dem, ich möchte jetzt, ich spiele jetzt, ich tue mal so, als ob ich eine Carmen wäre, hineinkommen in ein, ich bin jetzt Carmen auf der Bühne. Also, it's rather to be than to act, von dem Gedanken her. Und da wirklich diese Figur natürlich erstmal in der Theorie zu begreifen und in den Hintergrund und dann wirklich auch diese Emotion mal selber versuchen zu spüren und um das wirklich auch glaubwürdig letztendlich natürlich darzustellen und eben nicht irgendwie, dass man sieht, okay, ja, aber die spielt ja jetzt. Das ist für mich wirklich eigentlich neben der Gesangstechnik der bedeutsamste Schritt gewesen im Studium. Ich habe da eine ganz tolle Lehrerin, die Caroline Gruber, die ist Regisseurin und die hat mir da wirklich eine Welt geöffnet, wo es eben weggeht von dem Pretending, ich tue jetzt mal so, als ob, hin zu dem, ich bin das jetzt, ich verkörpere das jetzt. Das macht mir total viel Spaß, gerade auch komplexere Charaktere zu spielen. Bisschen, ja, interessante Figuren eben, die nicht nur irgendwelche Mädchen sind, die halt verliebt sind. Und oft steckt da natürlich auch mehr hinter. Aber ja, ich finde es interessant, mich dann eben auch damit auseinanderzusetzen, was die Person tatsächlich dann dazu bewegt, vielleicht auch jemanden umzubringen. Und da, ja, das ist schon was Krasses.
Das klingt so, als ob das dein Tun auf der Bühne auch sehr stark aus dir selbst herauskommt. Welche Rolle spielt für dich der Regisseur?
Das kommt ganz auf den Regisseur an. Also es gibt Regisseure, zum Beispiel jetzt auch wie bei der Opernproduktion, wo ich jetzt gespielt habe, die lassen mir sehr viel Freiraum, selber auch meine Figur zu entwickeln und selber Angebote zu machen. Und damit kann ich sehr gut arbeiten. Und die bringen dann natürlich ihre eigenen Ideen mit rein, was sie sich vorstellen, wie das am Ende aussehen soll, wie das inszeniert werden soll. Aber lassen mir trotzdem auch Freiraum, dass es sich für mich auch gut und richtig anfühlt. Und das mag ich am liebsten, wenn mir eben nicht alles diktiert wird, von, ja, jeden Takt irgendwie inszeniert und da musst du jetzt das machen und da muss der Arm so sein, und sondern ich tatsächlich auch den Freiraum habe, selber mein eigenes Ding zu machen draus.
Man hat erlebt ja, weil man sich Opern-Dokumentationen im Fernsehen anschaut, häufig jetzt sehr verkopfte Inszenierungen, wo also sehr durchdachte Dinge, sehr intellektuelle Bühnenbilder und Konzepte, die weit weg sind vom Stoff und den Personen. Wie stehst du dazu?
Es kommt drauf an. Also mit Inszenierungen, also so moderne Inszenierungen können gelingen, ja, müssen aber nicht. Ich meine, wenn man jetzt natürlich so eine Oper nimmt, die dauernd gespielt wird, wie die Zauberflöte, ist es auch ganz schön, das mal irgendwie anders inszeniert zu sehen, aus einer anderen Perspektive heraus. Was mir wichtig ist an Inszenierungen, sind die Brüche, dass nicht alles so, ja, obvious ist. Schon, also, dass man zum Beispiel in Horrorfilmen, wenn man schon hört, komm, wir teilen uns auf, und du siehst schon, wer als erstes stirbt. Das mag ich nicht. Sondern wenn man eben, also zum Beispiel am Ende von Carmen, der Oper Carmen, da ist es ja so, dass Carmen tot ist. Aber wie es dazu kommt und ob es nicht doch irgendwie vorher auch noch andere Möglichkeiten gibt, wie das Ganze endet, das ist doch spannend. Der Weg dahin, auch wenn natürlich gewisse Handlungsschritte eingehalten werden müssen, trotzdem zu schauen, was, ja, womit kann man sonst noch, mit welchen Möglichkeiten kann man sonst noch spielen.
Bleibst du gerne in der Gedankenwelt von Komponist und Autor oder suchst du auch gelegentlich nach Alternativen? Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, Stücke von einem anderen historischen Hintergrund, also gerade ältere Stücke, plötzlich ganz anders zu lesen. Also interessiert dich sowas oder sagst du lieber, na, ich bleib doch eher in dem, was der ursprüngliche Schöpfer mal gedacht hat?
Ja, also ein Grundinteresse ist schon da, das eben zum Beispiel auch in die heutige Zeit und damit auch oft in eine andere Denkweise zu bringen. Dadurch, das hat natürlich unter Umständen den Vorteil, dass sich die Leute, die heute in die Oper gehen und so eine moderne Inszenierung sehen, mehr mit dem Stück selbst auch identifizieren können. Aber nicht zwangsläufig. Also ich finde es auch wichtig, eben zu schauen, was wollten die Leute, die es geschrieben haben, denn ursprünglich damit.
Gibt es für dich Grenzen, wo du sagst, also das ist jetzt zu weit weg vom eigentlichen Stück oder das mache ich einfach nicht, das klappt nicht, das kann ich nicht?
Also ich denke, Theater darf erstmal alles. Und das finde ich auch so schön daran. Und auch tatsächlich, dass ich auf der Bühne Dinge tun kann, die ich sonst privat nicht tun würde oder dürfte. Und deshalb bin ich da schon der Meinung, dass da erstmal alles in Ordnung ist. Es kommt dann natürlich drauf an. Aber das hat mir auch sehr geholfen, tatsächlich selber Dinge auf der Bühne zu tun, wo Madeleine privat nicht hintersteht.
Wie viel Madeleine ist denn in Carmen? Ist da noch, oder ist das komplett was anderes?
Also man bringt ja schon einen gewissen Touch, persönlichen Touch selber mit in eine Rolle. Allein schon, dass man die äußere Hülle dafür gibt. Und mit manchen Rollen identifiziert man sich privat mehr, mit anderen weniger. Ich finde es auch wichtig, dass eine gewisse Distanz zur Rolle steht. Aber ich versuche immer auch, das so weit an mich erstmal heranzulassen, die Figur wirklich zu verstehen und eben auch Parallelen zu finden zwischen mir und einer Carmen.
Jetzt, Carmen ist ja das, was man von der Night of Sounds kennt, weil du es da schon vorgetragen hast. Jetzt hast du aber ja deine erste Hauptrolle in Leipzig, war ganz was anderes, war von Händel. Und wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wie bist du zu deiner ersten Hauptrolle gekommen?
Durch die Hochschule. Also die Lehrer haben mich da besetzt.
Okay, das heißt, hast du nicht aktiv gesucht, sondern sie sind auf dich zugekommen und gesagt,
naja, also ich habe schon gesagt, ich würde das gerne machen. Meine Prof hat auch gesagt, ja, das wäre doch eine Rolle für sie. Und ich habe mich da gesehen. Sicherlich auch, weil es eine Herausforderung für mich war. So das erste Mal wirklich auch die Hauptrolle auf der Bühne. Es ist nochmal was anderes, wirklich eine Rolle von vorne bis hinten zu spielen, als jetzt nur eine Arie herausgenommen mal in einem Konzert zu geben. Weil du dann natürlich auch die komplette Charakterentwicklung durchmachen kannst. Und ja, die Partie hat zu mir ganz gut gepasst, weil es eine Koloratur-Altpartie ist im Prinzip. Also wirklich auch schön tief liegt und diese ja, Beweglichkeit in der Stimme braucht. Da sehe ich mich gerade sehr in diesem Fach. Und da hat es gepasst und ich habe die Rolle bekommen.
Und was wünschst du dir für die Zukunft? Welche Opernpartien würdest du, wo siehst du dich?
Also jetzt in der entfernteren Zukunft wäre es schon ein Traum, eine Carmen zu singen. Oder auch vielleicht, wenn es für meine Stimme und für mich dann richtig ist und dran ist, auch eine Dalila. Für die nähere Zukunft sehe ich mich als Hänsel in Hänsel und Gretel. Charlotte aus Werther von Jules Massenet. Und ja, gerne in diesen Hosenrollen, also in quasi Männerrollen, die von einer Mezzosopranistin gespielt werden. Viel auch, also im tieferen lyrischen Mezzosopran, aber auch gerne in der, ja, in dem Koloraturaltfach von Händel und Rossini, also zum Beispiel eine Isabella aus L'Italiana in Algeri oder ja, von Händel. Lucio Silla habe ich gemacht. Ich habe jetzt Giulio Cesare einstudiert oder bin noch dabei und sehe mich da durchaus auch eben in solchen Rollen.
Und außerhalb der Oper, gibt es da auch noch Partien, die dich interessieren?
Also mein Hauptfokus liegt schon auf der Oper, weil ich es toll finde, wirklich gerade das Singen auch mit dem Darstellerischen so verbinden zu können, weil ich mich da eben auch als Schauspielerin sehe und da wird definitiv mein Fokus liegen, aber sonst gebe ich auch gerne Konzerte. Also ja, hier in Lennestadt und Umgebung vor allen Dingen mit dem Trio Ton und Art, mit Klarinette, Klavier und Gesang und mit dem Quartett Les Hommes, mit Harfe, Geige, Klavier und Gesang. Und ja, ansonsten so, wo man mich halt braucht, ne? Wer mich anfragt, da bin ich erstmal offen für vieles, auch für modernere Musikrichtungen. Also ich singe auch sehr gerne so in dem Bereich von Georg Kreisler, Kurt Weill, da so Tango-Nummern. Das macht mir auch sehr viel Spaß tatsächlich. Oder auch so ein bisschen Crossover-Konzerte mit ein bisschen Chanson und Musical.
Und trauerst du den einigen Sopranpartien nach? Also zum Beispiel Violetta Valerie oder so etwas, das sind ja nicht so die Rollen mit unglaublicher Strahlkraft, wo man immer sagt, ja, das ist die ganz große, da ist man ganz oben angekommen, wenn man das mal gesungen hat.
Ja, es ist vor allen Dingen eine Partie, der ich tatsächlich hinterher trauere, die Christine Daae aus dem Phantom der Oper. Das war immer so meine Traumrolle, als ich begonnen habe mit der Gesangsausbildung und die kann ich leider nicht mehr erfüllen, weil das wirklich eine hohe Sopranpartie ist mit einem hohen E. Ansonsten, die Königin der Nacht war mal lange ein Thema, aber an sich, ja, eigentlich hat es für mich mehr Vorteile als Nachteile, jetzt den Weg gegangen zu sein. Also ich bereue es definitiv nicht.
Du hast ja eben schon Händel und Rossini erwähnt. Gibt es noch weitere Komponisten, die besonders interessant für dich sind, weil sie Dinge geschrieben haben, die gut zu deiner Stimme passen?
Georges Bizet, wegen der Carmen. Ich mag Charles Gounod sehr. Der hat ja auch die Sappho. Das ist eine sehr unbekannte Oper, aber die Arie am Schluss, die habe ich ja jetzt bei der Night of Sounds gesungen, die finde ich sehr, sehr schön. Jules Massenet mit der Charlotte aus Werther. Also ich sehe mich einerseits in dem italienischen Koloraturfach von Händel und Rossini, aber andererseits so die Musik, die ich am liebsten selber höre auch in dem Opernbereich, ist die französische Romantik. Ja, doch, also auch Saint-Saëns, Georges Bizet, Jules Massenet, Charles Gounod, so die ganze Ecke da, das berührt mich wirklich, diese Musik zu hören. Und da möchte ich natürlich gerne auch in Zukunft selber reinwachsen und da eben auch Partien auf der Bühne erfüllen können.
Wie stehst du zum Opernrepertoire? Also wir haben ja, wenn man sich anschaut, was tatsächlich gespielt wird, was zu sehen ist, immer eigentlich nur einen winzigen Ausschnitt aus der gewaltigen Musikliteratur, die da ist. Also interessiert es dich da, Dinge auszugraben, oder sagst du, es ist wichtiger, bei denen zu bleiben, was die Leute mögen, wo sie auch wirklich kommen? Also wie siehst du das mit dem Repertoire?
Also ich habe total Interesse daran, unbekannte Stücke zu entdecken, die eben auch noch nicht jeder gesungen hat, da auch wirklich Schätze zu finden, die spiele ich dann eben sehr gerne in so einem Kontext mit dem Trio oder mit dem Quartett hier, um eben nicht nur dieses Standardrepertoire zu haben. Es ist natürlich dann wiederum wichtig, dass man dieses Standardrepertoire drauf hat, weil es eben gespielt wird. Aber ich habe großes Interesse daran, wirklich auch die unbekannteren Sachen zu machen.
Welche Rolle spielt für dich die Qualität des Librettos? Also da gibt es ja Beispiele, wo ein bisschen die Haare zu Berge stehen. Man denkt, wer hat sich denn diesen Quatsch ausgedacht? Also ich persönlich staune zum Beispiel immer wieder über das Libretto vom Troubadour. Ich denke, was ist das für eine Geschichte da bei Verdi? Wobei andere Libretti sind irgendwie sehr spannend, also wo man denkt, ja, das sind echte Figuren, wenn man dann in Verismo oder sowas hineingeht. Wie ist das für dich? Also kannst du damit leben? Also ein Beispiel zum Beispiel, einer meiner, von der Musik her, eine Oper, die ich unheimlich gerne höre, ist von Bellini, die Puritaner. Aber wenn man sich die Geschichte durchliest, denkt man sich, also was für ein Quatsch. Also das ist ja völlig unplausibel. Die Figuren sind auch völlig unplausibel eigentlich in ihrem Handel. Also wie geht dir das? Also was ist wichtiger, Libretto oder Klang?
Beides eigentlich, ja, in der Zusammenführung irgendwie ist beides wichtig. Also ich bin eine Person, ich lege sehr, sehr viel Wert auf den Text, denn ich bin einfach ein absoluter Sprachenmensch. Ich spreche selber auch 5 Sprachen und bin da wirklich immer sehr daran, auch wirklich, was leider, wirklich leider, keine Selbstverständlichkeit für Sänger ist, also so wie ich es zumindest aktuell so mitbekomme, dass Sänger oft gar nicht so wirklich wissen, was sie genau singen. Also mir ist es wirklich wichtig, wenn ich eine Partie oder nehmen wir erstmal eine Arie singe, sobald ich die wirklich jetzt auch in einem Konzert vorsinge, dann muss ich wirklich wissen, was ich da singe. Also erstmal den reinen Text mit Übersetzung an sich, wirklich jedes Wort zu verstehen und dann natürlich auch zwischen den Zeilen lesen zu können.
Welche Sprachen sprichst du denn? Was sind das, die 5?
Also Deutsch, wie man unschwer erkennen kann, Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch.
Da sind natürlich jetzt einige der wichtigsten Sprachen dabei, die man für die Oper braucht. Aber du hast ja vorhin nun erzählt, wie wichtig dir auch das Schauspiel ist. Kannst du dir denn vorstellen, auch mal als reine Schauspielerin auf der Bühne zu stehen?
Absolut, ja, definitiv.
Welche Rollen sind das, die dich da interessieren würden?
Es sind tatsächlich jetzt so aus der Erfahrung, was ich aus Unterrichten, was ich so im Dialogbühnensprechen zum Beispiel gemacht habe, sind es eher die Männerrollen, so in den, sag ich mal, jetzt bekannteren Theaterstücken. Ich durfte zum Beispiel letztens jetzt einen Wojciech spielen, also nicht das komplette Stück, sondern nur jetzt ein paar Szenen daraus. Unter anderem eben auch diese Szene relativ am Ende, wenn Wojciech Marie ersticht. das hat mir total viel Spaß gemacht. Oder auch den Othello, auch eben die Todesszene da zu spielen.
Ist das anders zu spielen als zu singen? Also welche Möglichkeit beim Schauspiel, welche Möglichkeiten bieten sich denn da andere als beim Singen?
Nun ja, also in der Oper musst du ja schon erstmal nach der Stimme besetzen. Also jetzt ist es blöd, eine Königin der Nacht könnte ich schauspielerisch, würde ich total gerne mal erfüllen. Aber stimmlich kann man natürlich keinen tiefen Mezzosopran mit einer hohen Sopranpartie besetzen. Und damit sind einem dann schon erstmal auch so ein paar Möglichkeiten vielleicht nicht so offen wie im Schauspiel. Und außerdem ist es ja auch so, dass in der Oper, dass wir ja schon das Ganze durchkomponiert haben. Also ein Beispiel, wenn jetzt jemand singt, ich werde dich töten, sind die Töne festgelegt. Du kannst es natürlich schon mit dem Ausdruck und auch mit einer gewissen Stimmfärbung irgendwie unterschiedlich interpretieren. Aber im Schauspiel hast du natürlich da die komplette Bandbreite an Möglichkeiten zu sagen, ich werde dich töten oder ich werde dich töten oder ich werde dich töten. Nur um ein Beispiel jetzt mal so zu nennen. Und das finde ich eben im Schauspiel sehr cool, dass da so viele Möglichkeiten noch sind, da eben selber auch seine eigene Interpretation noch mehr auch in die Stimme reinzubringen.
Gibt es da spezielle Rollen für die Zukunft, wo du sagst, da die würdest du wirklich gerne mal spielen?
Es sind bei mir vor allen Dingen diese eher zwielichtigen Charaktere, die mich interessieren. Ja, so ein Severus Snape aus Harry Potter. der kam mir irgendwie gerade so direkt in den Sinn. Es sind oft jetzt so in den Theaterstücken eher die Männerrollen, die mich interessieren. Und da ist das Theater ja auch jetzt ein bisschen offener, dass man eben, also gerade auch natürlich in der Opernwelt, dass ich als tiefe Frauenstimme auch oft eben Hosenrollen, also Männer, spielen kann auf der Bühne. Ich habe jetzt letztens den Wojciech gespielt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und aber grundsätzlich, ja, so wirklich starke Figuren, starke Charaktere finde ich faszinierend, eben auch mich damit zu beschäftigen, warum handelt eine Person so, wie sie handelt? Und was beschäftigt diese Person auch in dem Moment, wenn sie tatsächlich jetzt den Entschluss fasst, die eigene Frau zu erstechen?
Wie ist das denn eigentlich grundsätzlich, sowohl im Schauspiel als auch in der Oper? Setzt du dich mit alten Inszenierungen auseinander? Also schaust du bewusst alte Aufzeichnungen, wo du sagst, so und so ist es gemacht worden und ich mache es jetzt anders oder ich mache es genauso? Also spielt das eine Rolle, diese Auseinandersetzung mit Dingen, die vor dir da gewesen sind?
Ja, schon, doch. Also ich gucke mir das gerne an, einfach so für mich, um so einen Überblick zu bekommen und auch Inspiration, aber auf keinen Fall, um das 1:1 nachzuspielen. Also Inspiration schon, aber nicht, um das irgendwie zu kopieren. Denn ich muss da schon irgendwie auch für mich was Eigenes draus machen.
Und wenn man gerade mal wieder an Carmen denkt, da stehst du ja in einer unglaublich langen Reihe von Vorgängerinnen. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, da was Neues zu finden an der Rolle?
Ich denke schon, ja. Weil natürlich jede Sängerin trotzdem einzigartig ist und so ihre äußere Hülle so zur Verfügung stellt. Natürlich sehe ich dann anders aus und wirke anders als eine Elina Garancia, die Carmen spielt. Und deshalb finde ich auch, das ist nicht austauschbar, sondern jeder bringt dann auch was Neues rein.
Manchmal klappt ja auch nicht immer alles so, wie geplant ist. Also gibt es ein paar lustige Anekdoten? Hast du schon ungewöhnliche Dinge erlebt, die irgendwie ein bisschen unterhaltsam sind? Oder vielleicht auch Streiche, Dinge außerhalb des Geplanten, die absichtlich gemacht worden sind? Gibt es sowas auf der Bühne?
Es kann immer alles passieren, denn es ist alles live. Und da passiert natürlich schon mal das eine oder andere. Ich kann mich gerade nur dran erinnern an Lucio Silla, an die Opernvorstellung. Da hatte ich eine Szene, da sollte ich einen Umhang von oben runter werfen, also auf eine höhere Ebene Bühne, dann auf unten. Und da saß das Orchester. Es hat immer geklappt. Ich habe es immer daneben geworfen, auf den Boden. Bei der Derniere, ist dieser Umhang leider so ein bisschen so aufgegangen. Und wenn die so auf sind, dann schweben die ja ein bisschen eigenständiger, wie so eine Feder, und fallen halt nicht wie so ein Päckchen gerade runter. Ja, dann ist das natürlich so nach links gefallen und tatsächlich direkt über den Kopf einer Flötistin drüber. Ich habe das zum Glück in dem Moment gar nicht gesehen, denn ich hatte dann einen dramatischen Abgang und habe das dann natürlich am Lachen des Orchesters und vor allen Dingen des Publikums dann gehört. Und da hat sicherlich auch jeder im Raum irgendwie mitbekommen, dass das nicht geplant war. Aber ja, sowas passiert halt.
Was hat die Flötistin dazu gesagt?
Ja, die war im ersten Moment natürlich irgendwie ein bisschen überrascht, aber sie hatte zum Glück an der Stelle nichts zu spielen. Hatte sowieso Pause, da war das jetzt kein so großes Problem, war mir auch hinterher nicht böse, hat sie zumindest so gesagt.
Okay, also irgendwie sind solche Pannen ja immer unterhaltsam. Manche Leute schauen ja auch bei Fernsehserien und Filmen am liebsten die Outtakes. Jetzt ist das ja bei der Musik ein bisschen anders. Da wünscht man sich ja im Klang, in der Stimme, im Musikalischen möglichst keinen Fehler. Und wenn ich mir moderne CD-Produktionen, moderne digitale Produktionen anhöre, da habe ich immer den Eindruck, da wird so lange gefeilt und immer wieder neu aufgenommen und neu aufgenommen, einzelne Stimmen, einzelne Instrumente neu aufgenommen, bis auch der letzte etwas daneben gelegene Ton ausgebügelt ist. Und ich habe immer so den Eindruck, da geht so ein bisschen die Spielfreude, das Singende der Musik verloren. Wie stehst du dazu? Also möchtest du lieber da die Präzision, die Sauberkeit, die technische Perfektion oder bist du eher auf der Seite von Ausdruck und Emotion?
Also die Technik bildet natürlich schon eine wichtige Basis, die stabil sein muss. Allerdings, gerade wenn man jetzt wirklich, wenn man live spielt, ist immer mal irgendwo ein Ton dabei, wo man später denkt, ja, okay, da war jetzt ein bisschen zu flach oder aber ich finde, das kann man alles verzeihen, solange der Ausdruck stimmt. Also irgendwo macht so ein kleiner Fehler hier und da das Ganze auch natürlich. Und das finde ich schön. Also für mich, es gibt nichts Schlimmeres als ein Sänger mit toten Augen. Wenn da nichts ist. Ich denke, als Künstler musst du irgendwie diesen Drang haben, dich mitzuteilen oder eine Geschichte zu erzählen. Irgendwie, da muss etwas kommen, was du erzählen möchtest. Oder dieses Gefühl auch zu vermitteln. Und ich denke mir, wenn nur schöne Töne kommen, dann ist ein Sänger auch irgendwo ja austauschbar, dann kann man auch eine KI dahinstellen. Aber wirklich diese menschlichen Emotionen, das ist für mich das, was zählt. Und da bin ich sehr dahinter. Also da versuche ich auch wirklich selber da ein Vorbild zu sein und das tatsächlich auch zu leben auf der Bühne und Menschen mit Geschichten zu berühren. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt, oder? Also als Künstler, dass wir Menschen irgendwie erreichen. Und das tun wir eben nicht nur mit technischer, ja, hoch, wie soll ich sagen? Also halt, wenn alles technisch perfekt ist, sondern wenn wir sie wirklich auch erreichen und das macht dann natürlich der Ausdruck.
Menschen erreichen. Nun ist ja Oper etwas, was nur eine sehr kleine Klientel anspricht. Aber andererseits wiederum merkt man bei der Night of Sounds, dass du, gerade du in deinen Partien, die Leute ja unheimlich erreichst. Das sind ja bestimmt ein Großteil der Menschen, die da sitzen, die nicht ins Opernhaus gehen würden. Siehst du da noch ein großes Potenzial? Also die Menschen, man sieht ja Opern so als Bildungsbürgertumsprodukt an. Ist das so oder siehst du da andere Möglichkeiten?
Also ich denke schon, dass wenn die Leute offen dafür sind, mal zu sagen, ich gehe jetzt mal in die Oper. Es kommt natürlich immer darauf an, was man dann da sieht. Wenn das natürlich dann gerade die Sänger sind, die dann da irgendwie stehen und sagen, ja, sie singen mal ganz schön, dann ist es natürlich schade. Aber wenn es jetzt wirklich sowas ist wie die Night of Sounds und da kommt ein Programm von mir von 3 Arien, die ich wirklich auch darstelle, dann glaube ich schon, dass da noch viele Menschen auch den Zugang zur klassischen Musik und zur Oper finden würden. Absolut.
Welche Rolle spielen denn da insgesamt diese, also würdest du sagen, das ist schon ein wichtiger Beitrag, sowas wie Night of Sounds, Last Nights of the Proms, André Rieu-Konzerte sind ja auch sowas, was eine unheimliche Breite von Menschen erreichen. Also wobei andere wiederum auf André Rieu ja so runter, ach naja, komm, das ist ja so Populärzeugs, aber würdest du sagen, das ist irgendwie so Populärzeugs oder ist das doch irgendwie wichtig?
Ich glaube, die Night of Sounds ist mehr als nur Populärzeugs, definitiv. Diese Bandbreite lockt natürlich auch so ein breit gefächertes Publikum an und dann Leute, die vielleicht sonst eigentlich eher so Popmusik hören, die hören dann eben Opernarien von mir vorgetragen und ich denke schon, dass sie dann sagen, ach, ist ja interessant, das kannten wir vorher so nicht, aber es gefällt uns irgendwie und deshalb... Die Night of Sounds ist da, glaube ich, wirklich ein guter Ort, um auch neues Publikum zu erreichen.
Kommen wir vielleicht mal wieder zurück ins Sauerland. Wie bist du eigentlich zur Night of Sounds gekommen?
Der Dirigent der Night of Sounds, der gute Michael Naaten, ist mein bester Freund. Und über den, mit dem bin ich ja auch in dem Quartett und in dem Trio zusammen unterwegs und mache hier viel mit ihm auch im Sauerland und so eben auch hat er mich im Prinzip zur Night of Sounds dazu geholt. Und so habe ich dann auch die anderen Leute dort wie David und Klaus kennengelernt.
Und welche Rolle spielt für dich heute das Sauerland noch? Also du kommst aus Altem Hunden, ist das noch deine Heimat, ist das dein Zuhause und du bist da, wo du arbeitest, nur vorübergehend oder hat dein Lebensmittelpunkt sich ganz woanders hin verschoben?
Also mein Lebensmittelpunkt ist immer noch das Sauerland. Und ich komme einfach immer wieder hier gerne hin zurück, weil natürlich meine Familie hier ist und auch Freunde. Aber auch, weil ich ja hier natürlich die Projekte habe, die mir sehr am Herzen liegen. Und es ist immer schön, hier wieder hinzukommen, weil es schon meine Heimat ist. Und das ist schon schön.
Was macht denn für dich das Sauerland aus? Also wenn man so viel außerhalb ist, wenn man so viele Gegenden sieht andere, ändert sich ja mal so ein bisschen der Blick. Kannst du das irgendwie sagen? Was ist deiner Meinung nach Sauerländer Lebensart? Was macht das Sauerland aus?
Also mein erster Gedanke, wenn ich jetzt aus der Stadt komme und wieder ins Sauerland zurückgehe, ist die Natur. Jetzt ist leider, also ich wohne ja wirklich ziemlich nah direkt am Wald. Jetzt ist leider von dem Wald nicht mehr ganz so viel übrig, weil ja doch viel abgeholzt wurde jetzt wegen den Borkenkäfern. Aber grundsätzlich sind es schon hier, ja, die Hügel und der Wald. Ja, die Menschen natürlich, die es ausmachen, meine Freunde.
Hast du das Gefühl, dass die Herkunft aus der Natur, aus dem Sauerland, irgendwie auch deine künstlerische Arbeit beeinflusst? Wie manche Leute ja sagen, sie kommen aus einem städtischen Umfeld und das gibt ihnen viel. Ist das bei dir, das Sauerland und die Natur, die stark einfließt in deine Arbeit?
Ja, das würde ich schon so sagen. Also ich bin ein sehr naturbezogener Mensch und ich glaube, das merkt man auch, wenn man mich trifft, dass ich gerne ich selbst bin und gar nicht so eine, ja, ich habe am Anfang gedacht, irgendwie um Opernsängerin zu werden, muss man so eine etepetete Diva werden. Und ich versuche eben gerade dieses Klischee nicht zu erfüllen, sondern wirklich so viel Authentizität reinzubringen, wie ich kann. Und finde es auch total wertvoll für mein künstlerisches Schaffen, das auch mit reinzubringen.
Hast du noch einen Tipp für andere junge Frauen, die jetzt vielleicht in einem Chor singen oder die in der Schule merken, Mensch, singen macht mir Freude? Also was würdest du denjenigen, die das Gefühl haben, Mensch, das könnte was für mich sein, was würdest du denen raten?
Es auf jeden Fall zu versuchen, denn ich glaube, am Ende ärgert man sich, wenn man nicht so ganz, ja, wenn man nicht weiß, irgendwie, vielleicht hätte es ja doch geklappt. Das Wichtige ist, dass man sich auch eine gute Lehrerin oder einen guten Lehrer an die Seite holt, denn mit Technik ist niemand geboren. Aber grundsätzlich kann jeder singen lernen. Und deshalb, ja, und Gesangsunterricht schadet definitiv nie, auch wenn man später keine, das jetzt nicht professionell macht. Deshalb, ja, auf jeden Fall dran zu bleiben und es zu versuchen.
Wenn man jetzt grundsätzlich an diesen Werdegang denkt, ist es also durchaus etwas, was du auch empfehlen würdest. Du hast das Gefühl, jawohl, das kann man also auch wirklich Jugendlichen, die jetzt an dem Punkt stehen, wo sie sagen, welchen Beruf ergreife ich denn, dazu sagen, also den Beruf kann man durchaus empfehlen.
Also ich muss sagen, nur Spaß am Singen zu haben, macht einen noch lange nicht, qualifiziert jemanden lange noch nicht für den Beruf des Opernsängers. Da muss man auch ein Typ für sein. Also schön singen zu können, ist natürlich eine wichtige Basis irgendwo, aber definitiv nicht genug. Also man muss auch ein Bühnenmensch sein und wissen, dass der Beruf des Opernsängers nicht nur ein Beruf ist, sondern auch ein Lebensstil. Man gibt natürlich schon viel auch von sich preis und es muss einem auch gefallen, vor Leuten zu singen, zu stehen, eben auch angeschaut zu werden, angehört zu werden. Man muss gut mit Kritik umgehen können und auch mit dieser Unsicherheit leben können, die der Beruf natürlich mit sich bringt.
Was sind denn so deine nächsten Pläne im Sauerland und wo erfährt man vor allem, wann und wo du auftrittst?
Also ich habe, wie gesagt, ein Quartett, Les Hommes, und ein Trio, Ton und Art. Und da sind wir auf Instagram aktiv und da sieht man dann eben auch, wann und wo wir Auftritte haben. Das ist alles hier in der Region mit dem Michael Nathen auch am Klavier. Und das Quartett Les Hommes ist mit Harfe, Geige, Klavier und Gesang und das Trio Ton und Art ist mit Klarinette, Klavier und Gesang. Und da sind wir hier eben in der Gegend so unterwegs und das erfährt man dann meistens über Social Media, über Instagram.
Vielen Dank, Madeleine, dass du heute bei uns gewesen bist. Wir drücken jetzt ganz fest die Daumen, dass deine Zeit in München an der August-Everding-Theaterakademie genauso erfolgreich sein wird wie deine Zeit in Leipzig, vielleicht sogar erfolgreicher. Und wir sind ganz gespannt, was wir von dir noch zu hören bekommen.
Dankeschön.
Die nächste Night of Sounds werde ich auf jeden Fall fotografisch wieder begleiten. Wir freuen uns auf die Auftritte von Madeleine Schari-Wulff und werden natürlich mit großem Interesse weiterverfolgen ihren Weg über die Opernbühnen dieser Welt. Vielen Dank, dass Sie heute dabei gewesen sind, so lange zugehört haben. Ich freue mich darüber, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es hier wieder heißt Kappest kompakt.